Ich habe es kläglich versucht, aber es funktioniert nicht mit dem Headset zusammen. Verträgt sich nicht so gut. Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass so viele doch schon bei dem ersten Gottesdienst auch dabei sein können. Und es ist einfach wunderschön, wie ihr zusammen singt. Und es ist so schön, das Gemeinsame, den gemeinsamen Gesang wieder zu hören, den wir so lange einfach nicht gehört haben. Auch wenn der Daniel natürlich sehr, sehr schön singt und wir alle seine Stimme lieben, aber es ist noch viel schöner, wenn die Gemeinde zusammen Gottlob singt. Ja, wir wollen heute uns eine Bibelstelle anschauen. Und zwar ja, haben wir einen Teil davon schon gehört, in Römer 7 bis 8. Also wir werden Römer 7 im Detail betrachten. Und das achte Kapitel, den ersten Teil. Als ich ein Teenager war, da habe ich immer gern so ein Rallye-Computerspiel gespielt. Und ich war ziemlich gut. Ich habe so ein Lenkrad gehabt und auch ja, so Fuß, also Pedale, wie im echten Fahrzeug. Und ich hab da viel trainiert, ja, viel am Computer trainiert, für den echten Führerschein natürlich. Und ja, ich habe dann solche Zeitprüfungen gefahren, Wertungsprüfungen heißt es, und bin gegen die Zeit gefahren. Und wie gesagt, ich bin immer besser geworden, aber es gab so eine Einstellung in diesem Spiel, da konnte man einen Phantomfahrer einstellen. Das war so ein, vielleicht kennt ihr das. Das war so ein transparentes Fahrzeug, was dann vor mir hergefahren ist. Und es war einfach immer schneller. Und es ist immer die perfekte Linie gefahren. Und ich habe versucht, dran zu bleiben, aber es ist nie gelungen. Nie. Wirklich nie. Weil der Computer halt einfach immer die beste Linie berechnet und ich als Mensch einfach Fehler mache. Und ist es nicht so, dass wir als Christen uns manchmal genauso fühlen wie dieser Rallye-Fahrer, der hinter einem Phantomfahrer herfährt und es einfach nicht schafft, dran zu bleiben. Wir üben und versuchen so gut wie möglich und so fehlerfrei wie möglich zu fahren, aber der Computer ist immer schneller. Das Bild möchte ich übersetzen jetzt auf das Gesetz. Das Gesetz ist immer besser wie wir. Und wir üben und üben und wir reichen einfach nicht an diese Maßstäbe heran. Und ich möchte den Text in vier Punkte aufteilen. Diese vier Punkte. Und ihr seht dahinter ein bisschen die Bibelstellen, um die es dann geht. Tatsächlich frei vom Gesetz. Das Gesetz ist gut, aber zweckgebunden. Was erwartest du von dir und das neue Leben im Gesetz des Geistes? Und ja, wir fangen einfach jetzt mal an mit dem ersten Punkt in Römer Kapitel 7, die Verse 1 bis 6. Und der Paulus beginnt hier in Vers 1. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede ja mit Gesetzeskundigen, dass das Gesetz nur so lange lebt, über den Menschen herrscht, wie er lebt. Das Gesetz herrscht nur so lange über den Menschen, wie er lebt. Und der Paulus benutzt jetzt in den nächsten beiden Versen ein Beispiel, das uns allen sehr gut vorstellbar ist, von dem Gesetz der Ehe. Viele sind verheiratet und wir haben uns was versprochen. Wir bleiben zusammen, bis dass der Tod uns scheidet. Das ist das Gesetz. Und er benutzt hier das Beispiel, eine Frau ist verheiratet und sie darf dieses Gesetz nicht brechen. Sie kann nicht einen anderen Mann nehmen, sonst wird sie eine Ehebrecherin genannt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei von diesem Gesetz, von dem Gesetz des Mannes, wie es hier genannt wird. Und sie kann wieder heiraten. Und dieses Beispiel löst der Paulus dann in Vers 4 auf, wo er sagt, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid. Wir sind tatsächlich dem Gesetz getötet, rechtmäßig befreit von dem Gesetz, wie diese Frau, als der Mann stirbt, rechtmäßig frei ist von der Ehe. So empfinden wir das natürlich nicht, wenn der Ehepartner stirbt, in erster Linie, aber das Gesetz ist ebenso schwarz und weiß. Und ja, unser Leben wurde durch den Leib Jesu getötet, dem Gesetz getötet. Und wir verstehen das nur schwer, weil wir halt selbst noch leben. Es ist ja keiner gestorben von uns. Aber wir leben eben nicht mehr dem Gesetz. Und diese Tatsache ist so real, dass der Paulus dieses realistische Beispiel der Ehe gebraucht. Es ist wirklich passiert und wir müssen es wissen und daran festhalten. Und ich lese mal mit euch zusammen, dürft eine Seite zurückblättern, Römer Kapitel 6, die Verse 6 und 7. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Der Leib der Sünde ist durch den Tod Jesu außer Wirksamkeit gesetzt. Und noch mehr, es gibt hier nämlich noch zwei Gründe in dem Vers 4, Kapitel 7, Vers 4. Zwei Gründe, warum wir von dem Gesetz befreit sind. Erstens haben wir gesehen, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, das ist Jesus Christus. Er hat uns von dem Gesetz befreit, damit wir ihm gehören. Und damit wir Gott Frucht bringen. Ein Vers dazu in Galater 2, Vers 19, da steht: Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Das ist der Zweck, dass wir Gott, für Gott leben, dass wir Frucht bringen für ihn, wie es in unserem Text heißt. Und wir bemerken hier zwei Punkte an dem Vers. Einmal, dass wir errettet worden sind zur Ehre Gottes. Er möchte, dass wir ihm Frucht bringen. Er möchte, dass wir ihm, Jesus Christus, gehören. Aber auch, dass wir keine Frucht bringen können, wenn wir nicht glauben, dass wir dem Gesetz gestorben sind. Das ist die Voraussetzung, die Jesus in uns geschaffen hat, damit wir Frucht bringen für Gott und nicht für den Tod. Es gibt keine Frucht für Gott, ohne dem Gesetz zu sterben. In Vers 5 lesen wir, 7 Vers 5, denn als wir im Fleisch waren, da wirkten in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind, um dem Tod Frucht zu bringen. Vor unserer Bekehrung, da lebten wir im Fleisch unter dem Gesetz und dieses Gesetz, das werden wir gleich noch sehen, bringt die Leidenschaften der Sünde in uns hervor und es bringt dem Tod Frucht und nicht Gott. Durch Jesus sind wir diesem Gesetz gestorben. Und wenn wir das glauben, dann bringen wir Frucht für Gott. Vers 6. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Das neue Wesen des Geistes, das hier angesprochen wird, da ist mir eine Stelle eingefallen dazu aus Jeremia 31. Jeremia 31, Vers 33. Ich lese das vor. Da steht, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Wenn wir den Römerbrief ein bisschen kennen, weil Gott hier Israel anspricht, dann wissen wir, dass wir durch diesen, dass Israel Jesus Christus verworfen hat, Teilhaber der Gnade geworden sind. Und so gilt das, was hier geschrieben steht, auch uns. Er hat im neuen Bund sein Gesetz in unser Innerstes hineingelegt, auf unsere Herzen geschrieben. Es gibt ein bisschen viele Stellen heute, ich hoffe, dass es nicht zu schnell geht, aber diese Stellen sind mir einfach wichtig, damit wir verstehen, was das bedeutet, dem Gesetz gestorben zu sein. Und da heißt es in Römer 8, Vers 2, ups, das habe ich hier nicht, das habt ihr in eurer Bibel, eine Seite weiter. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das neue Wesen des Geistes wird hier in diesem Vers 2 als Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus bezeichnet. Das ist das Gesetz, das Gott in dein Herz geschrieben hat, das er hier meint in Jeremia, in dein Innerstes gelegt hat. Es heißt auch, dass wir dem Gesetz der Sünde gestorben sind, wie es in Vers 2 steht, und nicht mehr verpflichtet sind, gemäß dem Fleisch zu leben. Warum? Frage. Warum müssen wir frei werden von dem Gesetz? Ist das Gesetz nicht Gottes Wort? Ist es nicht gut? Ist es nicht hilfreich für uns? Was ist das Schlechte daran? Und ist das Gesetz vielleicht Sünde? Ich finde es interessant in der Stelle, wir kennen den Ausspruch von Paulus und den benutzt er hier ziemlich oft, das sei ferne. Und wenn wir diese Kapitel lesen, dann kommt das sehr, sehr häufig vor und wir schließen daraus, dass Paulus uns eigentlich bewahren will vor falschen Schlussfolgerungen. Gott uns bewahren will vor falschen Schlussfolgerungen und wir diese Texte im Zusammenhang betrachten müssen. Und da sagt er hier in Vers 7, unser Text, Vers 7, was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Er kommt hier gleich zum Punkt und gibt unserem Gedanken gar nicht viel Spielraum, gar nicht viel Zeit, in die falsche Richtung zu laufen. Das Gesetz ist keine Sünde. Das Gesetz ist nicht schlecht. Das Gesetz ist gut, aber es ist zweckgebunden. Wir halten fest, die Sünde und das Gesetz sind unterschiedliche Dinge, dass wir das auch verstehen und identifizieren, aber das eine wäre ohne das andere nicht da. In Vers 7 heißt es nämlich weiter, aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz, denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Das eine ohne das andere wäre einfach nicht da. Da nahm die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde, denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Also der Paulus erklärt es uns wirklich ganz eindeutig, ohne missverständliche Aussagen. Die Sünde und das Gesetz, die leben voneinander. Also die Sünde lebt von dem Gesetz. Ohne die Sünde ist das, ohne das Gesetz ist die Sünde eben tot. Und dann ein kurzes Beispiel aus meinem Leben. Ich bin ja vom Beruf Tester und wenn ich etwas testen will an einem elektronischen System, dann muss ich wissen, was ich messen will. Und ich muss wissen, wie ich es messen will und wie ich es messen kann. Ich muss diese Größe, die einfach halt da ist und ich wissen will, muss ich sichtbar machen. Und das ist das, was das Gesetz tut. Sünde ist das, was in uns ist. Und das Gesetz ist das, was die Sünde messen kann. Dann kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt. Das Gesetz stellt uns die Sünde vor Augen. So, eigentlich ist ja das Gesetz da, um Gerechtigkeit zu messen, aber es misst halt bei uns die Sünde und stellt uns die Sünde vor Augen, als wir noch nicht wiedergeboren waren. Da heißt es nämlich in Römer 3, Vers 19, wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Das Gesetz stellt die Sünde vor Augen, wenn wir nicht wiedergeboren sind. Natürlich auch bei uns. So war das auch bei uns gewesen. Und in Vers 9 von unserem Text, da stellt der Paulus ganz kurz und knapp den Lebenslauf mit und ohne Gesetz dar. Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war. Und das ist eigentlich ein Zustand, den gibt es nicht. Den gab es auch nie, selbst Adam und Eva hatten ja ein Gesetz. Er lebte einfach ohne Gesetz. Dann, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Ohne das Gesetz war alles gut. Dann aber kam das Gesetz und die Sünde lebte auf und brachte uns den Tod. In Vers 10 lesen wir, und eben dies Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als todbringend. Und so ist das Gesetz uns zum Fluch geworden. Da heißt es in Galater 3, 10 bis 11, denn alle, die aus den Werken des Gesetzes die sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Und danach, dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz ist uns zum Fluch geworden, obwohl es eigentlich gut war. Niemand kann durchs Gesetz gerecht werden. In unserem Text, Vers 11, denn die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot und verführte mich und tötete mich durch dasselbe. So ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Das Gebot ist nicht schlecht, aber es ist zu einem bestimmten Zweck gegeben. Ein Maßstab, an dem wir unsere Unvollkommenheit vor Gott erkennen, an dem wir sehen, dass wir Hilfe brauchen, dass wir nicht alleine zurechtkommen. In Galater 3, Vers 24 heißt es so, ist das Gesetz ein Zuchtmeister oder ein Lehrmeister, je nach Übersetzung, auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Das Gesetz ist das Mittel, das Gott gegeben hat, um uns klarzumachen, dass wir Sünder sind. Und es bringt uns auch dazu, diese Lösung danach zu suchen. Und es bringt uns zu Jesus Christus. Das ist, ja, habe ich schon da, das Gesetz, das uns zu Jesus Christus führt. Als ich im Anfang meines Studiums war, da war ich nicht so richtig konzentriert. Ich habe einfach, ich habe es ein bisschen auf die leichte Schulter genommen und ich bin auch nicht so richtig mitgekommen am Anfang und hatte auch gar keine richtige Lust. Und es ging weiter und weiter, der Stoff ging weiter und dann kam die Prüfung. Und ich schreibe diese erste Matheprüfung und ich hätte sie fast noch verschlafen. Das ist tatsächlich so. Und ehrlich gesagt hätte ich liegen bleiben können, weil ich bin durchgefallen. Und ab dem Zeitpunkt wusste ich, so kann es nicht weitergehen. Und genau das ist die Aufgabe des Gesetzes. Das Gesetz ist wie eine Prüfung unseres Lebenswandels zu dem Zeitpunkt, als wir noch nicht wussten, dass wir verlorene Sünder sind. Weil genau das Gesetz, die eben das klar macht, dass wir verloren sind. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich durch diese Matheprüfung fall. Gewünscht habe ich es mir auch nicht. Aber es ist eben passiert. Vor der Bekehrung haben wir auch nicht damit gerechnet, dass wir verloren sind vor Gott, dass wir ohne Gott in die Hölle gehen. Keiner von uns hat es geahnt. Aber dann, und jetzt habe ich ein Beispiel mitgebracht, das das ein bisschen veranschaulichen soll, und ich finde es irgendwie witzig, weil da steht schon so ein Gerät. Aber meins ist größer. Messbar mehr. Ich habe eins mitgebracht, das 3 Meter lang ist, damit nicht jemand sagt, na, es gibt ja auch Leute, die 2 Meter groß sind. Jetzt muss ich natürlich auch mehr als 2 Meter aufmachen. Schauen wir mal, ob es bei uns reinpasst. Dann, wir haben es nicht geahnt, dass wir verloren sind. Und dann kam das Gesetz. Und das Gesetz hat uns gezeigt und wir haben gesehen, dass wir verloren sind. Dass wir vor Gott nicht bestehen können. Und dass wir einfach ziemlich weit und ein ziemlich großes Problem haben. Der Unterschied zwischen einer Matheprüfung und dem Gesetz ist aber, für die Matheprüfung konnte ich ganz gut üben eigentlich und ich bin besser und besser geworden und irgendwann habe ich die Matheprüfung bestanden. Am Gesetz hilft aber Üben nicht viel, weil du es nicht halten kannst. Und das ist der Trugschluss. Weil das Gesetz das Mittel ist, das uns zeigt, dass wir Sünder sind, denken wir, dass wir am Gesetz üben müssten, um besser zu werden. Fakt ist aber, dass wir nicht besser werden können, indem wir das Gesetz üben. Denn das ist auch nicht der Zweck des Gesetzes. Wenn das Gesetz an dir seinen Zweck erfüllt hat, dann bist du nicht mehr unter dem Gesetz. Dann hast du dich, bist du zum Glauben gekommen und der Zweck des Gesetzes ist abgeschlossen, erfüllt für dich. Was nicht heißt, dass das Gesetz nicht mehr gut ist für dich. Aber es nützt eben nicht mehr viel, weil es seinen Zweck schon erfüllt hat. Ich vergleiche das nochmal, damit wir es verstehen, oder ja, für mich ist es so verständlich geworden, mit Hammer und Meißel. Das Gesetz, Hammer und Meißel, und es ist ein hilfreiches Werkzeug. Ich kann damit Wände einreißen, ich kann Löcher, Schlitze klopfen für die Elektrik, ich kann bestimmte Dinge erledigen damit. Aber was nimmst du, wenn du von deiner Armbanduhr die Batterie wechseln willst? Du sagst ja auch nicht, jetzt nehme ich wieder Hammer und Meißel, weil bei der Mauer hat es gut funktioniert. Es funktioniert mit der Armbanduhr nicht. Das Gesetz ist wie ein Werkzeug zu einem bestimmten Zweck gemacht. Und es zeigt dir, dass du nicht alleine leben kannst. Und so viel du daran auch übst, du nie, nie, nie aus dir selbst gerecht werden kannst. Galater 3, Vers 12 sagt, das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Das ist das Gesetz. Und der Vers davor sagt, das haben wir schon gelesen, dass niemand gerechtfertigt wird dadurch. Niemand durch das Gesetz, nur durch Glauben. In Römer 3, Vers 20 steht, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Diese Rechtfertigung kann nicht aus dem Gesetz kommen, denn der Zweck ist, dass dadurch Erkenntnis der Sünde kommt. Also ich denke, wir verstehen das, dass das Gesetz zu einem bestimmten Zweck gegeben ist, eben diesen zu Jesus Christus zu führen. Wir wissen ja, dass wir nicht ewiges Leben bekommen können, das ist uns klar, durch das Gesetz, das ist eigentlich, also nichts ist uns klarer als das, aber wir fühlen uns eben trotzdem schwach. Und es wirkt, als stünden wir zwischen den Stühlen, da wir um das Gesetz wissen, was gut ist vor Gott, aber es nicht schaffen umzusetzen. Und um genau diesen Zustand geht der Text, den wir vorhin gelesen haben. Genau zu diesem Zustand geht Paulus jetzt über und ab Vers 14 beschreibt er ihn. Und wenn wir den Text lesen, ich weiß nicht, wie es euch geht, also wie ich den das erste Mal gelesen habe, war ja jetzt nicht das erste Mal, aber vielleicht jetzt, als der Heinz uns das vorgelesen hat, es wirkt doch irgendwie so, als wüsste der nicht mehr, wo vorn und hinten ist. Man könnte es als ein riesiges Dilemma bezeichnen, in dem sich dieser Christ, der jetzt da beschrieben wird, befindet. Und jeder, das darf ich schon sagen, nämlich auch ich, wir sind alle schon in dieser Lage gewesen. Und wir werden sicherlich auch wieder dahin kommen, weil es ist eine ziemlich geschickte Masche des Teufels, um uns Christen außer Gefecht zu setzen. Und daher möchte ich für den dritten Punkt eine Frage stellen. Was erwartest du von dir? Paulus beginnt hier, sich zu drehen und zu winden. Vielleicht habt ihr diesen Text noch im Kopf. Und er beschreibt diesen Zwiespalt. Und wir wissen, was richtig ist und was wir tun müssen. Wir wissen auch viel von der Bibel. Aber wir schaffen einfach die Umsetzung immer nicht. Und wir lernen schmerzlich, dass wir nicht bestehen können, weil wir ständig in Sünde fallen. Ständig. Und es einfach nicht gelingt, Sieg zu haben. Und der Schmerz und das Versagen darüber wird immer größer. Und wir fühlen uns fleischlich wie Sklaven der Sünde. Wie der Paulus hier sagt. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, das wissen wir. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Und dann kommt er, ich lese das jetzt nicht mehr alles, aber er kommt dann in Vers 18 zu dem Punkt, wo er erkennt, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen, also die Gesinnung, er weiß um das Gute und er will es auch, ist bei mir vorhanden. Das Vollbringen aber des Guten gelingt mir nicht. Und weiter Vers 19. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe ich nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und da sehen wir diese zwei Dinge, die der Paulus da identifiziert hat. Die Sünde, die in mir wohnt, und das Gute, das ich eigentlich vollbringen will. Und hier merken wir, wie sich diese Person, ich nenne es einfach jetzt mal diese Person, im Kreis dreht und nicht einordnen kann, wo sie hier steht. Auf der einen Seite die Gesinnung, die Lust am Gesetz Gottes, sehen wir in Vers 22, denn ich habe Lust am Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Und auf der anderen Seite steht das Fleisch und die Sünde, die im Inneren des alten Menschen wohnt. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meine Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter dem Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Und der Paulus beschreibt hier das Gefühl, was wir, denke ich, alle kennen, dass diese beiden in uns wohnen, die in uns wohnende Sünde und die eigentlich gute Gesinnung, die Gott erneuert hat, irgendwie gegeneinander scheinen zu kämpfen. Und wir nennen es manchmal den geistlichen Kampf. Und Paulus zeigt uns das hier unmissverständlich. Und dieser Christ, diese Person, landet in Vers 24. Und für viele ist es eine Sackgasse. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Manche von uns retten sich dann noch in Vers 25 hinein. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, weil wir wissen, dass wir errettet sind durch ihn. Aber doch sind noch diese zwei da. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Er kommt aus diesem Gedanken nicht mehr raus. dass er mit dem Fleisch weiterhin der Sünde dient. Warum ist das so? Warum? Wie kann das passieren, dass wir gefangen und gequält uns fühlen, keinen Ausweg aus dem fleischlichen Wandel finden? Und die Erklärung, die hat Paulus uns schon im ersten Teil gegeben. Dort sagt er, dass wir dem Gesetz gestorben sind, und er erklärt auch nochmal die Funktion des Gesetzes, den Zweck des Gesetzes. Und ihr Lieben, das Wichtige ist, der Zweck des Gesetzes ändert sich eben nicht. Der bleibt genau, wie er ist. Also was meinst du, passiert denn, wenn du weiterhin diesen hier machst? Wenn wir weiter das Gesetz als Maßstab für unser Leben nehmen? Was meinst du passiert, wenn wir uns so messen, obwohl wir schon durch Jesus Christus dem Gesetz frei geworden sind? Du legst wieder Maß an dich an, du übst, und ich auch, weiter. Wir machen Klimmzüge, Kniebeuge, Liegestütze. Und die Folge ist die gleiche wie halt eben zuvor. Vers 9. Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war. Als das Gebot kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Der Zweck des Gesetzes ist immer noch so. Er ist immer noch der gleiche, und es zeigt dir immer noch deine Unvollkommenheit, und vor allem, es weckt immer noch, wie in Vers 8, jede Begierde in uns. Und es lässt die in uns wohnende Sünde wieder aufleben. Und das ist das, was uns dann wo wir in Sünde fallen und wo wir uns kraftlos niedergeschlagen fühlen. Vers 24. Ich elender Mensch. Und da ist auch keine Freude. Keine Freude am Christsein. Also in Vers 24 sehe ich keine Freude. Das ist Leben unter dem Gesetz, Leben im Fleisch, weil das Gesetz die Sünde hervorbringt. Das ist das, was wir sehen dann. Das Sündigen ist das, was nach außen sichtbar ist. Und deswegen bezeichnen wir jemanden, der ständig sündigt, als fleischlich. Die Ursache ist aber nicht, dass der Christ die ganze Zeit sündigen will, weil keiner will das von uns. Die Ursache ist, dass wir nicht verstanden haben, dass wir dem Gesetz gestorben sind und dem Gesetz nichts mehr schulden. Römer 8, Vers 3 bis 4. Römer, das sind wir, dürft ihr selber aufschlagen. Kapitel 8, Vers 3 bis 4 ist der Text eigentlich, weswegen ich eigentlich diese Stelle gewählt habe. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen, und die Sünde im Fleisch verurteilte. Das hat Gott gemacht, als er seinen Sohn gequält hat und die Sünde auf ihm in seinem Fleisch bestraft hat. Damit, Vers 4, die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Und das ist es, wenn wir das nicht glauben, dann ist das die Ursache für unser Versagen, nicht unsere Lust auf Sünde. Das ist eigentlich klar, dass keiner von uns Lust hat, in der Sünde zu leben und zu verharren. Sondern der mangelnde Glaube an das, was Jesus in dir und in mir gemacht hat. Und es werden, um das noch ein bisschen eindrücklicher darzustellen, zwei Folgen klar. Zwei Folgen, die der Teufel sehr, sehr gerne sieht. In dem ganzen Text, Kapitel 7, Vers 7 bis 24, kommt nicht ein einziges Mal Jesus oder Gott vor. Nicht einmal. Die erste schlimme Folge daraus ist nämlich, dass unser Leben sich um uns dreht, wenn wir nach dem Gesetz leben. Weil wir die ganze Zeit auf uns schauen. Das ist eigentlich ein Skandal, weil unser Leben sich nur noch um uns dreht. Und es ist schon fast egal, was Jesus dann tut, weil du schaust, wir schauen nur auf uns. Und es wird nur beurteilt, was wir machen. Und das kann nur schief gehen. Und das Zweite, wir bringen keine Frucht für Gott, wenn wir das nicht verstanden haben, wenn wir das nicht glauben, im Glauben annehmen. In Vers 4 lernen wir nämlich den Grund dafür, warum wir durch den Leib Jesu dem Gesetz gestorben sind. Das haben wir schon angeschaut. Und der Grund ist, um Frucht für Gott zu bringen. Wir können aber keine Frucht bringen, wenn wir den Maßstab des Gesetzes weiter an uns anlegen, weil wir ihn nicht einhalten können. Es geht am Evangelium vorbei, wenn wir denken, dass wir durch Maßstäbe mehr Frucht für Gott bringen können. Es steht hier, dass das nicht funktionieren kann. Und das ist eigentlich echt schade, wenn wir da drin verbleiben, und deswegen wollen wir auch nicht mehr länger Zeit dafür verschwenden, denn es gibt ein neues Leben im Gesetz des Geistes. Gesetz des Geistes. Und damit wollen wir die letzten Minuten verbringen. Und zwar heißt das hier in Kapitel 8 ab Vers 1: So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Das Erste, was wir hier feststellen: Der gläubige Christ ist nicht mehr im Fleisch. Steht hier in Vers 1, also wenn du eine ältere Elberfelder oder eine ältere Luther hast, steht es bei dir nicht. Aber es macht nichts, denn es steht in Vers 4 nochmal. Und nochmal in Vers 9 und nochmal in Kapitel 6, Vers 14 und nochmal in 2. Korinther 5, Vers 17. Und am besten eigentlich finde ich diesen Vers, Römer 8, Vers 9 in unserem Text: Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist Gottes nicht hat, das Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wir, die wir Jesus gehören, haben den Geist Gottes und wir sind nicht im Fleisch. Wir sind gläubig gewordene Christen, nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist. Jeder von uns, nicht nur Einzelne, nicht nur die, die vor Gott wohlgefällig leben, nicht nur die, die dem Gesetz ein Stückchen mehr gerecht werden, alle. Alle, die Jesus Christus im Glauben angenommen haben. Und das Zweite, was wir hier sehen, und das sehen wir in Vers 3 und 4, die haben wir auch schon gelesen: Gott, Jesus, bringt in uns die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit zur Erfüllung. In den Versen 3 und 4 sehen wir das, ich lese es in Vers 4: Damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Jesus ist es, der in dir die Gerechtigkeit schafft, nicht du. Deshalb sollten wir nicht mehr im alten Wesen des Buchstabens, sondern oder im, wie wir es, also es gibt verschiedene Begriffe dafür, im alten Wesen des Buchstabens einmal, oder im Fleisch oder im Gesetz der Sünde leben, sondern uns auf die Gnade stützen, durch die wir errettet worden sind. Und die uns Christen auch fähig macht, als Christ zu leben. Römer 6, Vers 11, dürft ihr eine Seite zurückblättern, sagt: Haltet euch selbst dafür, dass ihr der Sünde tot seid, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Haltet euch dafür. Es ist eben so, also halte dich auch dafür. Du musst nicht mehr unter dem Gesetz leben. zuerst, und das müssen wir zuerst eben erkennen, dass wir für das Gesetz tot sind. Und dann kann Gott die Werke vollbringen, dann kann er Frucht durch dich wirken. In Vers 18 haben wir das bei dieser Person gesehen. Denn ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist da, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Und in Philipper 2, Vers 13 sagt der Brief uns, denn Gott ist es, der in euch sowohl Wollen als auch Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Gott hat uns eine neue Gesinnung zu geben und zu einem neuen Leben im Geist geführt. Und er wirkt das Wollen und das Vollbringen. Das, was derjenige nie schafft, der noch diesen Maßstab an sich anlegt und guckt, ob er vielleicht heute doch noch ein Stückchen höher kommt wie gestern, das schafft Gott in demjenigen, der durch Jesus Christus dem Gesetz gestorben ist und der das glaubt. Das Gesetz hat seinen Zweck für dich erfüllt. Jesus Christus ist dein Heiland geworden. Du bist gerecht vor Gott. In dem schafft Gott auch das Vollbringen, wie wir es in dem Vers hier sehen. Das Vollbringen und schenkt Gelingen zu den guten Werken, die du eigentlich tun willst. Zum Schluss ein paar Gedanken noch. Vielleicht fragen wir uns, wenn Gott alles erledigt, wozu braucht er mich? Wo oder wie gehen wir mit Jakobus um, wenn er sagt, der Glaube ohne Werke ist tot? Wie sieht es generell mit Werken aus, wenn wir als Christ, wir haben keinen Ruhm, also wo sollen bitte dann die Werke sein? Lesen wir mal Epheser 2, Vers 8, 8 bis 10. Da heißt es, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, dass nicht aus euch Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind eine neue, seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. In Christus Jesus zu guten Werken. Nicht in dir zu guten Werken. Und der Text geht weiter, erschaffene Christen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Der Text spricht eigentlich für sich. Gott bereitet die Werke. Als Christen leben wir aus Glauben, nicht aus Werken. Und Gott bereitet die Werke zuvor. Natürlich bist du derjenige, der darin wandelt. Aber Gott hat das Werk schon fertiggestellt, bevor du damit anfängst. Er leitet dich in das Werk hinein und er gibt dir Gelingen, um es auszuführen. Ich habe die Predigt ist auch nicht mit verschränkten Armen entstanden. Und keine vom Daniel entsteht so. Es ist doch wandeln wir in diesen Werken. Aber Gott erledigt sie. Weil wenn er das nicht tun würde, dann würden wir uns selbst auf die Schulter klopfen. Natürlich gibt es zu tun und wir legen die Füße nicht hoch und lassen uns geistlich berieseln. Und auch ist die Gnade kein Anlass, Sünde zu dulden oder in der Sünde zu verharren. Das haben wir auch gesehen und das beschreibt der Paulus in anderen Kapiteln. Und zum Beispiel nehmen wir mal den Petrus, der einen Brief geschrieben hat, 1. Petrusbrief, wo vieles Praktisches beschrieben wird, wo Christen herausgefordert werden, bestimmte Dinge zu tun. Aber der Petrus, der sagt einen ganz wichtigen Satz am Anfang, bevor er damit beginnt. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Petrus sagt viel Praktisches, aber wir dürfen unsere Hoffnung nicht auf das Praktische setzen. Denn dann passiert genau das, du schaust auf den Buchstaben, versuchst ihn einzuhalten, dann kommt die Begierde und dann kommt die Sünde. Petrus macht es uns mit diesem Vers hier deutlich. Die Hoffnung ist nur allein in der Gnade. Und ich komme zum Schluss mit einem Beispiel von einer Frau. Ich weiß nicht, wo ich das gehört habe, aber es beschreibt eigentlich ganz gut das, was wir hier meinen. Und die Frau, die hat einen tyrannischen Ehemann. Der unterdrückt sie, er schreibt ihr vor, was sie zu tun hat, er macht ihr eine Liste, was sie alles zu erledigen hat, jede Woche. Und wenn er nach Hause kommt, dann macht er diesen hier. Und wenn dann Staub ist, dann raucht's. Und er nutzt sie aus und unterdrückt sie. Und dann stirbt dieser Mann. Der Mann stirbt und nach einer Zeit der Trauer heiratet diese Frau einen anderen Mann, der sie wirklich liebt. Der ihr keine Vorschriften macht. Und irgendwann räumt sie daheim auf, nach vielen Jahren, und sie findet diese Liste, die ihr erster Mann ihr geschrieben hat. Und sie liest diese Liste durch und kann nur schmunzeln. Denn die ganze Zeit über hat sie genau diese Sachen gemacht, die auf dieser Liste stehen. Aber nur ohne es zu merken. Sie hat genau die gleichen Aufgaben erfüllt. Aber es hat sie keiner dazu gezwungen. Sie hat es aus Liebe zu ihrem Mann getan. Niemand hat sie verpflichtet. Und ich denke, das macht uns klar, wie Gott Werke wirken kann. Und ich denke, wir Christen, wir fragen viel zu häufig, was wir tun müssen. Weil das halt easy ist. Das ist das Einfachste für uns. Wir lesen ein paar Punkte, die wir abarbeiten können und können dann Haken dran machen. So wie auf einer To-Do-Liste. Und das lernen wir ja auch unser ganzes Leben lang nicht anders. Aber Gott ist eben nicht wie wir. Viel zu häufig fragen wir auch nach dem, was wir falsch gemacht haben. Schauen unsere Sünde an und drehen uns um uns selbst. Und wir messen uns an dem alten Gesetz des Buchstabens. Wir sollten viel mehr danach fragen und uns viel mehr herausfordern, zu glauben. Zu glauben, dass nicht wir es sind. Dass wir frei geworden sind von diesem Maßstab, dass Gott durch Jesus Christus in dir diesen Maßstab erfüllt hat. Unser Problem sind nicht die Werke in zweierlei Hinsicht. Epheser 2, Vers 10 sagt uns, dass Gott die Werke bereitet. Meistens tun wir Christen viele Werke. Aber wir müssten uns eigentlich nicht so sehr um diese Werke kümmern, denn Gott bereitet sie. Unser Problem ist der mangelnde Glaube, dass wir nicht glauben können oder wollen, dass wir dem Gesetz gestorben sind, weil wir doch immer noch etwas mehr, ein bisschen besser, noch ein bisschen mehr, das Topping auf dem Frozen Joghurt sein wollen, das Topping auf der Gerechtigkeit. Das im Glauben anzunehmen, das zeigt uns dieser Text, ist der einzige Weg zu einem fruchtbaren Leben für Gott. Und ich möchte schließen mit zwei Versen. Einmal 2. Korinther 5, Kapitel 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und dann lese ich nochmal meine Lieblingsverse aus dem Text, zwar Römer 8, Vers 3 bis 4. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch, wie wir, als Mensch, wie das Fleisch der Sünde, und um der Sünde willen, um unserer Sünde willen. und die Sünde im Fleisch verurteilte. Und das, ihr Lieben, das müssen wir uns ein bisschen vor Augen malen, damit wir es begreifen. Vor Augen malen, wie Jesus gelitten hat mit unserer Sünde auf seinem Körper. Wie er verurteilt wurde, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Ich hoffe, dass wir einfach ein bisschen mehr verstanden haben, was Gott mit diesem Errettungswerk noch tun wollte in uns. Nicht nur uns ewiges Leben gegeben und dann uns alleine gelassen, sondern uns freigemacht vom Gesetz. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft, wo Freude und Freude ist am Christsein und auch Gelingen zu jedem guten Werk und Frucht für Gott. Ich hoffe, dass wir einmal weniger dieses Maßband des Gesetzes neben uns halten. Einmal weniger und einmal mehr verstehen, dass Jesus Christus die Erfüllung von diesem Maßband ist und er in dir wohnt. Ich möchte noch mit Gebet schließen. Herr Jesus Christus, wir sind beeindruckt von der Größe deiner Gnade. Wir sind beeindruckt davon, dass du Gott gehorsam warst, weil du als Mensch und in Form in diesem Fleisch der Sünde, wie wir, gekommen bist und jeden einzelnen Punkt von diesem Maßstab eingehalten hast, weil wir es nicht konnten. Und Herr, so lass uns doch begreifen, dass wir eben diesen Maßstab nicht mehr einhalten müssen, weil wir es nie können. Und dass das Einzige, was dann passiert, ist, dass die Begierde und die Sünde wieder in uns hochkommt. So lass uns, Herr, wie es der Petrus sagt, unsere Hoffnung ganz auf die Gnade setzen, damit wir frei sind vom Gesetz und damit wir Frucht bringen für dich. Amen.